SRF 2 Kultur. Die Sendung Kontext, am Mikrofon Christoph Keller. Krisen. Die Wahlen zum Europäischen Parlament, die in der kommenden Woche stattfinden, stehen im Zeichen mehrfacher Krisen. Krisen, die das Erfolgsprojekt Europäische Union erstmals fundamental in Frage stellen. Denn bislang war die Europäische Union gleichbedeutend mit mehr Wohlstand, mehr Fortschritt.
El proyecto este solo puede funcionar si todos piensan que ganan a la vez, no si todos piensan que pierden a la vez.
Eine Europäische Union, die bislang immer auf der Gewinnerseite stand, eine Europäische Union, die möglicherweise jetzt neue Erfahrungen macht. Das ist eine neue Situation für Europa, sagte mir der Politikwissenschaftler José Ignacio Torreblanca in Madrid, mit dem ich die Folgen dieser Krisen analysiert habe. Und die Politikwissenschaftlerin Tanja Klein, die an der Universität Basel forscht, formuliert es so:
Man fühlt sich oft in dieser komplexen, globalisierten Welt einfach etwas verloren.
Verloren in der Komplexität. Die verschiedenen Krisen in Europa und wie die Bewegung der Euroskeptiker aus diesen Krisen ihren Profit ziehen werden, darum geht es in der nächsten halben Stunde.
Wir wünschen uns, dass Griechenland im Euroraum verbleibt. Aber wenn das griechische Volk sagt, die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, die Auflagen, die Forderungen, die damit verbunden sind, mit der Solidarität der Mitgliedstaaten der Eurogruppe, das sind ja immer zwei Seiten einer Medaille, das möchten wir nicht.
Angela Merkel am Krisengipfel der EU in Cannes 2012. Die Finanzkrise, die darauf folgende Krise Griechenlands und anderer Länder Europas, sie markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Europäischen Union. Die drastischen Sparmaßnahmen, die Griechenland, aber auch Irland und Portugal trafen, sie zeigten, dass das Projekt Europäische Union nicht nur ein Friedensprojekt ist, ein Projekt zur Mehrung des Wohlstands, ein Projekt, das die freie Zirkulation von Waren, von Dienstleistungen, von Geld und vor allem von Menschen garantiert. Die Krise Griechenlands und anderer Länder zeigte, dass die Europäische Union auch so etwas ist wie eine Solidargemeinschaft, bei der man sich beistehen muss. Und man hat lernen müssen, dass dieser Beistand einen Preis hat, bei den Geberländern, aber auch bei den Ländern, die Beistand erhielten.
Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren.
Dass die Länder im Norden zu Nettozahler wurden und dass in den betroffenen Ländern, allen voran Griechenland, drastische Sparmaßnahmen eingeführt wurden, das hat zu großer Verunsicherung geführt, zu einem heftigen Reflex, sagte mir José Ignacio Torreblanca, zu einem Reflex der Abschottung.
Y creo que esas son fundamentalmente las cuestiones relacionadas con el empleo y la seguridad laboral.
Dabei geht es ganz grundsätzlich um Fragen der Arbeitsplatzsicherheit, der Sicherheit allgemein. Und es geht ganz fundamental um die eine Frage, die Europa im Grunde bewegt, wie weit die wirtschaftliche Öffnung eigentlich gehen darf.
José Ignacio Torreblanca ist Politologe und Soziologe. Er leitet das Madrider Büro des European Council on Foreign Relations. Er lehrt an der Universidad Complutense de Madrid und ist Mitherausgeber der Zeitschrift Foreign Policy en Español.
Ja, das ist genau die Wahrnehmung der Krise, die viele in den Geberländern des Nordens hatten. Und sie hat zu einer Spaltung geführt, genauer zu einer Vertiefung der Spaltung zwischen den Gebern und den Empfängern. Die Bürgerinnen und Bürger in den Geberländern denken, man habe ihr Vertrauen missbraucht, man habe ihre Steuergelder verwendet, um ungerechtfertigterweise die im Süden zu unterstützen, die diese Hilfe gar nicht verdient hätten. Und das alles in einem Maß, das in keinem Verhältnis steht. Während man im Süden, in den betroffenen Ländern, die Haltung vertrat, die Hilfeleistungen seien mit allzu hohen Auflagen, mit erpresserischen Spardiktaten verbunden. Man sah sich als Opfer, als Verlierer, als Abgestempelte.
José Ignacio Torreblanca, er betonte in unserem Gespräch, dass die sogenannte Euro-Krise aber auch eines gezeigt habe, dass allen Opfern zum Trotz die Europäische Union handlungsfähig geblieben sei, dass es gelungen sei, die Krise gemeinsam zu bewältigen.
In dieser Krise, die eigentlich bereits 2008 begann, hatten wir einige Schwierigkeiten, um sie zu überwinden. Wenn wir sie nicht gemeinsam, also mit der EU, angegangen wären, sondern fragmentiert jedes Land für sich, wir wären total gescheitert. Aber genau das schlagen jetzt diese euroskeptischen Parteien vor. Die nationalen Ökonomien wieder stärker betonen, die Rolle der Nationalstaaten, eine Politik des Egoismus, die darauf abzielt, den Nachbarn ärmer zu machen, damit man selber überlebt. Was sie nicht mit einbeziehen, der Nachbar wird genau dasselbe Ziel verfolgen.
Die Finanzkrise, die dann zur Eurokrise führte, sie hat allerdings die Europäische Union vor eine harte Herausforderung gestellt. Und es sei den Politikern auf der europäischen Bühne nicht gelungen, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, dass die erbrachten Opfer notwendig waren für das Gesamtwohl. Statt Bekenntnis zu Europa gab's Euroskepsis und ein neues Gespenst geht seither um in Europa. Das Gespenst des Egoismus. Es war ein leichtes, den Egoismus der Bürgerinnen und Bürger zu mobilisieren, in Zeiten des Geiz ist geil, in Zeiten der generalisierten Verunsicherung, der Ängste eines verunsicherten Mittelstands, einer bedrohten Schicht von Angestellten und Arbeitern. Es brauchte nur eine Bewegung dazu, und die war in der Form der euroskeptischen Parteien vorhanden, mit dem Front National, der UKIP in Großbritannien, der Alternative für Deutschland, Jobbik in Ungarn und wie sie alle heißen.
Auf der Grundlage dieser Ängste, die bei allen gelten, haben die euroskeptischen Parteien ein paar Parolen zusammengezimmert, die sich auf die Stichworte Stärkung des Nationalstaates, Schluss mit der Personenfreizügigkeit und Raus mit den Migranten zusammenfassen lassen. Relativ einfache, simple Rezepte.
Aber Rezepte, die ziehen. 2007 hatten noch 52% der Bürgerinnen und Bürger ein positives Bild der EU. Heute sind es noch 37%. Und die Parteien, die sich die Skepsis gegenüber der Europäischen Union auf die Fahnen geschrieben haben, könnten einen Drittel der Sitze im Europäischen Parlament erobern, so die Berechnungen von José Ignacio Torreblanca. Ein Drittel Euroskeptiker, meist rechtspopulistische, ja rechtsextreme Parteien.
Yeah, there's a series of posters. The posters deal with the issue of nationality, the fact that the European flag, indeed the European Union, is now imposed on our passports. They deal with cost, the fact that membership of this club costs us 55.
Nigel Farage, der Führer der UK Independence Party, der UKIP, in einem Interview während seines Wahlkampfs vor einem Plakat, auf dem die britische Fahne vor einer europäischen verbrennt. Eine zweite Krise kam den Euroskeptikern zugute, die Krise auf dem Arbeitsmarkt in vielen Ländern. Sinkende Beschäftigungszahlen, hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen Ländern. Die Euroskeptiker nutzten dies, um sich daraus eine Hasspolitik gegenüber Migranten zu zimmern, gegen solche aus außereuropäischen Ländern ebenso wie gegen europäische. José Ignacio Torreblanca.
Sí, es fundamentalmente el anteponer.
Ja, es geht darum, die Migrationsfrage für alle Probleme des Landes ins Zentrum zu stellen, egal ob es sich bei den Einwanderern um Europäer oder um Menschen außerhalb von Europa handelt. Es geht einfach darum, die nationalen, die eigenen Interessen voranzustellen, die eigenen Bürger zu bevorzugen. Die Wahrheit ist, dass wir für Frankreich, für England, aber auch für andere Länder unzählige Studien haben, die zeigen, dass nicht nur die Personenfreizügigkeit innerhalb von Europa, sondern auch die Migration an sich positive Wirkungen hat, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht.
Aber darum kümmern sich die Euroskeptiker nicht.
Es gibt eine bestimmte Lesart der Migration, die von den Euroskeptikern betrieben wird. Und diese Lesart ist immun gegenüber allem, was mit Fakten zu tun hat.
Warum die Menschen in Europa, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, in manchen Ländern empfänglicher sind für ein politisches Programm, das nationalistisch, fremdenfeindlich und antieuropäisch ist, hat, so die Analyse von José Ignacio Torreblanca, mit den Besonderheiten der nationalen Vergangenheit zu tun.
Es gibt, das ist klar, unterschiedliche nationale Kontexte, unterschiedliche historische Zusammenhänge. So entstehen das, was wir toxische Forderungen nennen. Forderungen und Ansichten, die auf unbewältigten, schamhaft tabuisierten Elementen der Vergangenheit beruhen.
In Frankreich, wo der Front National auf einen Fünftel aller Stimmen kommen wird, ist die ganze Kolonialgeschichte noch immer unbewältigt. In Italien und in Österreich gibt es ein ungeklärtes Verhältnis zum Faschismus. Bis zu einem Drittel der Menschen in Österreich wünscht sich einen starken Führer zurück. Während in Großbritannien, wo die UKIP auf einen Viertel aller Stimmen kommen wird, ein Gefühl vorherrscht, man sei vom einst gloriosen imperialen Podest in der Geschichte gestoßen worden, von der Europäischen Union. Dass es aber auch anders geht, zeigt das Beispiel Spanien.
Zuallererst sollte man aufhören, die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union als Migranten zu bezeichnen. Sie sind es nicht, sondern sie sind gleichberechtigte Bürger. Bürger, die die gleichen Rechte besitzen wie die Bürger des eigenen Landes. Und ich glaube, dass Spanien in dieser Beziehung ein gutes Beispiel gibt. Denn in Spanien wurde von Anfang an klar gesagt, dass Einwanderung ein Recht darstellt. Dass Einwanderung keine Kosten verursacht, sondern das Gegenteil. Und es gibt in Spanien keine euroskeptische Bewegung, was sicher einer politischen Führung im Lande zu verdanken ist, die Immigration nicht kriminalisiert hat und die Einheimischen nicht zu Opfern gemacht hat. Das alles, obwohl es in Spanien eine heftige Krise gab und noch gibt. Spanien zeigt, dass man mit klaren Botschaften, mit einer klaren Haltung diesen rechtspopulistischen Tendenzen entgegentreten kann.
Die Hypothese des Kulturrelativismus ist falsch. Kulturen sind nicht gleich. Unsere Kultur, und ich bin stolz darauf, es hier offen zu sagen, unsere Kultur ist weitaus besser als die islamische Kultur.
So reden sie, die Euroskeptiker. Der niederländische Spitzenkandidat Geert Wilders vor der Bürgerbewegung Pax Europa im Februar vor einem Jahr. Egoismus, gepaart mit Verunsicherung, angereichert mit viel Xenophobie und unreflektierten nationalen Reflexen, das ist eine explosive Mischung, die sich die Euroskeptiker zunutze machen.
Wir müssen alle für das Überleben unserer Nationalstaaten einstehen. Und Patriotismus wird oft als Faschismus gebrandmarkt. Aber Patriotismus ist kein Faschismus. Im Gegenteil, jeder Demokrat und Verteidiger der Freiheit muss darum per Definition ein Patriot sein. Eine Seele.
Aber was für ein europäisches Parlament soll das werden, in dem Politiker wie Geert Wilders sitzen werden? Noch mehr Politiker wie ein Geert Wilders, der heute schon im Europäischen Parlament sitzt. José Ignacio Torreblanca sagt es mit einem Wort. Zumindest in Teilen wird es ein self-hating Parliament werden, ein sich selbst hassendes Parlament. Parlamentarier, die darauf hinarbeiten, dass ihr Parlament, in dem sie sitzen, abgeschafft wird. Was bedeutet das? Die Frage stellte ich der jungen Politologin Tanja Klein, die am Europa-Institut der Universität Basel forscht und die sich intensiv mit den rechtspopulistischen Bewegungen in Europa auseinandergesetzt hat. Sie schickte voraus, dass es ein Beispiel gibt, das für alle Rechtspopulisten in Europa von großer Bedeutung ist. Das Beispiel Schweiz, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens wegen der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative.
Die Schweiz, beziehungsweise das Ergebnis der Masseneinwanderungsinitiative, wird von den Rechtspopulisten teilweise als Vorbild präsentiert. Es wird dann gesagt, auch in unserem Land sollte man mal darüber abstimmen. Und es entspricht, wie gesagt, der Programmatik dieser Parteien.
Zweitens, betonte Tanja Klein, weil man die Selbstständigkeit der Schweiz bewundert.
Dort wird dann gesagt, die Schweiz ist kein Mitglied der EU und sie ist trotzdem erfolgreich. Und daraus im Umkehrschluss wird dann ein bisschen weg von der Masseneinwanderungsinitiative gesagt, wenn die Schweiz das auch ohne EU schaffen, dann können wir ja auch austreten.
Wobei geflissentlich vergessen wird, wie eng die Schweiz mit der EU verflochten ist. Drittens aber auch wegen der Volksabstimmungen.
Ich hatte gerade gestern einen Termin in Lörrach und direkt gegenüber vom Bahnhof hängt dort ein großes Plakat der AfD, der Alternative für Deutschland. Das ist eine Partei, die definitiv populistisch ist. Das Rechtspopulistische ist da etwas umstritten. Aber auf diesem Plakat stand, Die Schweiz ist für Volksentscheide, wir auch, mit einem dicken Ausrufezeichen. Und da kann man natürlich schon sehen, dass da ein direkter Bezug zur Schweiz gemacht wird.
Politiker mit einer klar euroskeptischen Haltung, die, so zeigen Untersuchungen, in ihrer Haltung ziemlich genau der schweizerischen SVP entsprechen. Was wollen sie in Brüssel und in Straßburg, den beiden Sitzen des Europäischen Parlaments?
Die europäische Bühne ist für Rechtspopulisten interessanterweise eigentlich eine sehr gute Bühne. Wenn man sich das Beispiel der UKIP, der United Kingdom Independence Party aus Großbritannien nimmt, dann kann man sehen, dass die im britischen Parlament überhaupt nicht vertreten sind. In Großbritannien ist Mehrheitswahlrecht. In Europa demgegenüber wird in allen Ländern mit Verhältniswahlrecht gewählt. Und dementsprechend kann eine solche Partei den Umweg über die EU nutzen, um dann dort aufzutreten und dort Presse zu bekommen, Medienaufmerksamkeit zu bekommen, die dann wieder ins Heimatland zurückstrahlt.
Also das Europäische Parlament nutzen, um nationale Politik zu machen und ja auch, um die nationale Politik zu finanzieren, sagte mir Tanja Klein.
Wenn man ins Europäische Parlament einzieht, bekommt man finanzielle Mittel. Und zum Beispiel bei UKIP ist es so, dass die Mittel, die für die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament fließen, dann auch teilweise nach Großbritannien wieder zurückgeleitet werden, um dort Wahlkampf zu finanzieren.
Allerdings, sie sind keine homogene Gruppe, die Euroskeptiker, und auch nicht alle machen auf Querschlägertum.
Die Rechtspopulisten sind halt keine sehr homogene Gruppe. Und man muss noch dazu sagen, weil wir auch über die Europaskepsis sprechen, dass es natürlich auch Gruppierungen auf dem linken Flügel gibt und sehr gemäßigte Europaskeptiker, die keine Rechtspopulisten sind. Also zum Beispiel auch die britischen Konservativen sind durchaus EU-Skeptiker, bringen sich aber sehr stark in Brüssel ein.
Aber der Kern der Euroskeptiker, die Rechtspopulisten, sie zeigen offen, dass sie das Parlament eigentlich nichts angeht.
Die klassischen Rechtspopulisten sind, sagen wir mal, eher zurückhaltend beim Politikmachen in Brüssel. Sie sind oft nicht anwesend, wenn es um Debatten geht. Sie sind aber gleichzeitig sehr präsent in den Medien. Und das ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Also die alltägliche Arbeit, die rutscht bei ihnen nicht unbedingt in der Prioritätenliste nach vorne, aber die Medienaufmerksamkeit in Brüssel wird genutzt.
Warum, fragte ich Tanja Klein, warum sind ausgerechnet Euroskeptiker rechtspopulistischer Couleur so attraktiv für die Medien wie hierzulande ein Christoph Blocher?
Rechtspopulistische Parteien haben natürlich teilweise auch sehr charismatische Führer. Das ist ja auch eines der Merkmale von populistischen Parteien. Und das kann man zum Beispiel bei Marine Le Pen sehr gut sehen oder auch bei Geert Wilders, die gerne von der Presse interviewt werden und dort regelmäßig für Schlagzeilen sorgen.
Attraktiv für die Medien ist auch dies, die Einfachheit bestimmter Botschaften, sozusagen vorgedruckte Schlagzeilen. Hier wie dort, bei den Medien wie beim Publikum, da ist ein Bedarf nach Vereinfachung vorhanden.
Es ist bei Rechtspopulisten oftmals so, dass sie einfache Lösungen präsentieren. Wir leben, wie gesagt, in einer sehr komplexen Welt. Es ist teilweise kaum verständlich, was gerade in dieser Krisensituation, in der sich Europa ja weiterhin befindet, was da überhaupt passiert. Und dort stoßen die Rechtspopulisten natürlich in eine Lücke, indem sie einfache Alternativen präsentieren oder zumindest scheinbar einfache Alternativen.
Und das bedient dann zweierlei Dinge. Einerseits, sagte mir Tanja Klein, so etwas wie die Faszination des Tabubruchs, das Brechen des breiten Konsenses, auch des unhinterfragten Konsenses, dass die Europäische Union existiert und weiter existieren soll.
Und in diese Lücke stößt praktisch die AfD und sagt, wir könnten auch was anderes machen. Also ihre größte Forderung wäre ja dann, sich gegen den Euro zu richten. Und damit hat sie durchaus Erfolg in Deutschland.
Andererseits, Rechtspopulisten nutzen eine Schwäche der Mitteparteien aus, die nicht mehr in der Lage sind, die Errungenschaften der Europäischen Union, ihre historische Bedeutung, wieder neu zu erzählen, zu betonen, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist.
Es ist so, dass gerade meine Generation, die mit diesem Europa aufgewachsen ist, oft überhaupt nicht mehr daran denkt, dass die Situation früher mal eine andere war, dass man an Grenzübergängen anstehen musste, dass es keinen Euro gab, dass der Binnenmarkt nicht so funktioniert hat, von dem wir heute alle profitieren. Und es wird einfach sehr vieles als selbstverständlich hingenommen. Es wird nicht gesehen, was Europa uns bringt. Diese große Friedensidee, die früher ja oft genannt wurde, die hat heute nicht mehr die Attraktivität, wie sie es vor einigen Jahrzehnten hatte. Und da kommt dann so eine gewisse Verdrossenheit auf.
Und wenn man sich anschaut, wie einig sich die beiden Spitzenkandidaten für den Posten des Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker und Martin Schulz, in vielen Fragen sind, versteht man dies zum Teil auch gut.
We have a lot of movements in Europe, in all member states, in some of the member states, the founding states of the European Union. Movements we have for everything a scapegoat, for nothing a solution. And we have to dialogue with citizens about concrete solutions.
I'm saying no to all kinds of extremism, mainly to those of the extreme right. I will not debate with them, I will not dialogue with them, I will enter no kind of coalition with them. They are not sharing our basic values.
Und so haben die Euroskeptik ein leichtes, manchmal ein allzu leichtes Spiel, bei Fernseh- und Radiodebatten, aber auch auf Podien, als die großen Tabubrecher dazustehen. Tanja Klein erzählte mir:
Das Interessante ist, dass das kaum passiert. Ich war kürzlich in Köln und habe dort ein Podium gesehen, wo Herr Lucke, ein Parteisprecher der AfD, auch mit auf dem Podium saß. Und es war erschreckend, wie schwach die anderen Parteien, die Vertreter der anderen Parteien, auf ihn argumentativ reagieren konnten.
Liebe Freunde, es gibt keinen Platz für die Scharia in unserem Land.
Eine toxische Mischung auch hier. Tabubruch plus Charisma plus Medienwirksamkeit plus einfache Lösungen.
Nach den Europawahlen werden wir dann erst sehen, in welche Fraktionen die einzelnen Parteien gehen. Weil auch bei den Europaskeptikern natürlich nicht jeder mit jedem zusammenarbeiten will. Und wenn man einen Schritt weiter geht, auch bei den Rechtspopulisten will nicht jeder mit jedem zusammenarbeiten. Und deshalb ist da noch nicht so ganz klar, wie die Situation am Ende wirklich werden wird.
Das Bild ist noch unklar. Sicher ist immerhin,
dass zwei größere rechtspopulistische Parteien kooperieren wollen, nämlich die Partei von Marine Le Pen, der Front National, und die Partei für die Freiheit von Geert Wilders. Und diesem Bündnis haben sich bereits andere Parteien angeschlossen, unter anderem die Schwedendemokraten und die FPÖ in Österreich oder auch die Lega Nord aus Italien.
Dieser Kern der Rechtspopulisten erwirbt, meinte Tanja Klein, eine wichtige Rolle spielen innerhalb des Parlamentsbetriebs.
Wenn diese Parteien sich in einer Fraktion zusammenfinden, haben sie Rechte im Europäischen Parlament, die sie wahrnehmen können? Zum Beispiel, dass sie den Vorsitz in Ausschüssen übernehmen. Und da können sie dann natürlich auch Einfluss ausüben. Aber man sollte gleichzeitig ihren Einfluss auch nicht überschätzen.
Die Frage, die sich nun alle stellen, ist die: Werden sie so weit gehen und den Parlamentsbetrieb lähmen, blockieren also, ihrem Ziel der totalen Blockade nachleben, mit Interventionen wie diese hier von Marine Le Pen vor dem Europäischen Parlament?
Que poursuivre dans votre politique socio-économique, semblable d'ailleurs à celle de vos prédécesseurs, c'est faire le jeu exclusif des puissances d'argent et d'une Union européenne quasi totalitaire, d'une Europe de Bruxelles et de Berlin sous l'emprise des banksters de Goldman Sachs, dont le seul objectif...
José Ignacio Torreblanca ist ernüchtert über das, was in Europa gerade geschieht. Ich fragte ihn, ob mit dem Einzug der Euroskeptiker ins Parlament, ob mit dem zu erwartenden Sieg der Rechtspopulisten so etwas beginne wie die Erosion der europäischen Idee. Ja, sagte er, denn...
Sí, yo creo que lo hemos visto ya en el pasado, por ejemplo, estos dos últimos años con la negociación del presupuesto europeo.
Ja, ich glaube schon, denn wir haben das schon bei den Verhandlungen des Budgets der Europäischen Union gesehen. Da hat es nicht die Euroskeptiker im Europäischen Parlament gebraucht, damit die Parteien des Zentrums in einer Zeit der Krise das Budget der Union beschnitten haben. Eine ganze Reihe von Regierungen sah sich nicht in der Lage, oder genauer, hatte nicht den politischen Mut, um im eigenen Land für eine Erhöhung des Budgets der Europäischen Union einzustehen. Man kuscht vor dem eigenen Stimmvolk, auch ohne Euroskeptiker.
Mit dem Einzug der Euroskeptiker, sagte José Ignacio Torreblanca, wird sich diese Haltung des Kuschens noch verstärken. Umso mehr, als es auf der Gegenseite keine wirklichen, keine wortgewaltigen, keine inspirierten Verfechter der europäischen Idee mehr gibt.
No veo el coraje al otro lado de gente que les diga, oiga, ¿no?
Ich sehe keinen, keinen, der den Mut hätte, den Euroskeptikern zu sagen, wenn es früher so viel besser war, ohne diese Europäische Union, dann sagt uns, in welches Jahr möchtet ihr zurückkehren? Welches war das Jahr, in dem ihr so viel besser gelebt habt? Ohne offene Grenzen, ohne offene Märkte. Es gibt, kurz gefasst, diese europäische Wortführerschaft nicht, die in der Lage wäre, offensiv und nicht defensiv die simplizistischen Redensarten dieser politischen Clowns zu demaskieren. Nicht, und darauf bestehe ich, nicht die legitimen Sorgen der Bevölkerung, der Menschen, die Sorge um ihre Arbeit, auch um ihre Identität.
Was tun, fragte ich José Ignacio Torreblanca, den Leiter eines Thinktanks zu Europa, den Publizisten. Ich bat ihn, mir drei Punkte zu nennen, mit denen man den Euroskeptikern, so man will, entgegentreten kann. Erstens, sagte er, man muss den freien Markt, die freie Zirkulation von Menschen in Europa verteidigen.
Es geht tatsächlich darum, immer wieder klarzumachen, dass wir es hier mit einem offenen Markt zu tun haben. Und das beginnt, ich sag's gern nochmal, mit der Erkenntnis, dass die Bürger Europas keine Ausländer sind. Sie sind eigene Bürger. Weiter muss man einfach den Mut haben zu sagen, dass der Nationalstaat nicht die Lösung der Probleme ist, dass wir dieses Projekt Europa genau deshalb vorantreiben, weil der Nationalstaat diesen Kontinent mehr als einmal ins Verderben geführt hat, mit Konflikten, mit Kriegen.
Schließlich, betonte José Ignacio Torreblanca, schließlich müssten auch die Pro-Europäer, vor allem die Funktionäre in Brüssel, etwas lernen. Mehr Selbstkritik.
Drittens, man muss auch selbstkritisch sein. Man soll sich nicht einbunkern und so tun, als ob man alles richtig und gut getan hätte. Genauer, man soll dafür einstehen, dass dieses Projekt Europäische Union ein komplexes, ein schwieriges Unterfangen ist, bei dem auch Fehler passieren.
Das alles wäre einfacher, fügte José Ignacio Torreblanca hinzu, alles wäre viel einfacher, wenn es so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit gäbe, eine mediale Öffentlichkeit vor allem.
Es gibt nur sehr wenige Medien, die in Europa die ganze Bandbreite des europäischen Raums abdecken. Und diejenigen, die das tatsächlich tun, werden nur von einer sehr dünnen Elite wahrgenommen, von den ohnehin Überzeugten. Das ist ein Manko, dass wir einen politischen europäischen Raum haben, aber keine wirkliche europäische Öffentlichkeit.
Die Wahlen ins Europäische Parlament und der Einzug der Euroskeptiker, das war die Sendung Kontext, eine Sendung von Christoph Keller. Technik und Realisation Simon Meyer, die Übersetzungen las Bernhard Senn. Mehr zum Thema sowie das ganze Gespräch mit der Politologin Tanja Klein auf unserer Webseite srf.ch/kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.